Schön, dass ihr dabei seid bei Flora und Fauna, dem magischen Community-Podcast, bei dem ihr das Schicksal unserer kleinen Hexe Flora in der Hand habt. Das Letzte, an das ich mich erinnerte, bevor ich auf dem Boden in unserem Hinterhof aufschlug, war ein helles Licht. Dann wurde alles um mich herum schwarz. Ich befand mich wieder auf der verschlungenen Allee. »Flora, mein Schatz, es ist so schön, dich wiederzusehen«, hörte ich die vertraute Stimme meiner Großmutter. Ich sah sie ein Stück von mir entfernt und wollte ihr entgegenlaufen, doch sie gab mir zu verstehen, dass ich genau dort stehen bleiben sollte, wo ich war. »Ich wusste, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Du wirst eine wunderbare Hexe werden, da bin ich mir ganz sicher«, sagte sie und drehte sich um. Im Gehen blieb sie noch einmal stehen, wandte mir den Blick zu und lächelte mich an. Ich wusste, dass ich meiner Großmutter nicht folgen durfte. Dabei wäre ich so gerne in ihrer Nähe geblieben. Ihre bloße Anwesenheit erfüllte mich bereits mit Wärme und gab mir das Gefühl, dass alles gut werden würde. In Gedanken versunken hatte ich mich kurz abgewandt und als ich den Blick jetzt wieder hob, war meine Oma natürlich nicht mehr da. Ich stand in der Mitte der verschlungenen Allee. Der Nebel hatte sich jetzt fast komplett gelichtet und ich konnte dem leicht gewundenen Weg mit meinen Augen sehr weit folgen. Es war unmöglich, dass meine Großmutter so schnell, so weit gelaufen war, dass ich sie bereits jetzt nicht mehr sehen konnte. Aber nach den letzten Wochen überraschte mich das nicht mehr besonders. Was soll ich denn jetzt nur tun? Ich wandte mich von dem Ort ab, an dem ich meine Oma zuletzt gesehen hatte, und schlug instinktiv die andere Richtung ein. Langsam schlenderte ich die Allee hinunter. Die Bäume am Wegesrand standen in voller Blüte und die Sonne wärmte sanft meine Haut. Es fühlte sich nach einem leichten, lauen Sommertag an und ich meinte, den beruhigenden Duft von Salbei wahrzunehmen. Es war jetzt schon das dritte Mal, dass mir die verschlungene Allee in den letzten Wochen begegnete. Das erste Mal hatte sie in meinem Traum geheimnisvoll und bedrohlich gewirkt. Und auch auf dem Foto, das ich auf dem Dachboden meiner Großmutter gefunden hatte, wirkte die Allee düster und neblig. Überhaupt kein Vergleich zu dem freundlichen und friedlichen Ort, an dem ich mich jetzt befand. Die Geschehnisse der Nacht meines 19. Geburtstags erschienen mir in weiter Ferne. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich mich eben noch mitten in der Nacht im strömenden Regen in unserem Hinterhof befunden haben sollte. Das Gewitter, die grellen Blitze und die Donnerschläge erschienen mir wie ein Albtraum. Das konnte doch nicht real gewesen sein, oder? Besorgt blickte Liv auf ihre schlafende Freundin. Sie konnte sich nicht erklären, warum Flora bei dem tosenden Unwetter nach draußen gerannt war. Und was war dort im Hinterhof eigentlich passiert? Als sie mit Floras Mutter Lydia draußen angekommen war, hatte es in Strömen geregnet und Flora lag bewusstlos auf dem Boden. Neben ihr kniete die Frau, die sich als Violetta vorgestellt hatte. Passend zu ihren violetten Haaren, wie Liv feststellte, als diese oben in der Wohnung die Kapuze ihres dunklen Umhangs zurückschob. Violetta schien Flora zu kennen und hatte erklärt, dass sie eine Freundin von Floras verstorbener Großmutter Hedwig gewesen sei. Floras Mutter hatte diese Erklärung mit einem knappen Nicken vorerst akzeptiert. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt ihrer bewusstlosen Tochter. Liv vertraute Violetta ebenfalls, obwohl sie sich wirklich seltsam verhielt. Sie hatte im ganzen Zimmer irgendwelche Kräuter verteilt und tat mit ihren besorgten Blicken aus dem Fenster so, als ob sie verfolgt werden würde. Zusammen mit Floras Mutter hatte Liv ihrer Freundin die klatschnassen Sachen ausgezogen und sie aufs Bett gelegt. Danach waren Lydia und Violetta in der Küche verschwunden, wo sie sich leise unterhielten. Flora schien jetzt friedlich zu schlafen. Mit jedem Atemzug zitterte das Ginkgoblatt auf ihrer Stirn leicht. Liv lächelte über den zerbröselten Salbei auf Floras Brust. Violetta hatte mit ihren Kräutern auch vor Flora selbst nicht Halt gemacht. Als Erklärung hatte sie nur gesagt, dass Salbei eine beruhigende Wirkung habe und Ginkgo die Gedanken klären würde. Liv schüttelte den Kopf. Naja, schaden konnte es ja auch nicht. Dann fiel ihr Blick auf ein großes schwarzes Buch auf dem Nachttisch. Komisch, das hatte sie hier noch nie gesehen, obwohl sie Floras Zimmer doch in- und auswendig kannte. Vorsichtig nahm sie es in die Hand. Der alte Einband knarzte, als Liv die erste Seite aufschlug. Die dicken Pergamentseiten fühlten sich spröde und zerbrechlich zwischen ihren Fingern an. Doch egal wie weit sie blätterte, das Buch war komplett leer. Nirgendwo konnte sie auch nur den Hauch eines Schriftzeichens entdecken. Liv runzelte irritiert die Stirn. Dann hörte sie, wie die Küchentür geöffnet wurde. Schnell klappte sie das Buch zu und legte es zurück an seinen Platz, bevor Lydia und Violetta ins Zimmer kamen. »Liv, meine Liebe!« Floras Mutter legte ihr die Hand auf die Schulter. »Es ist schon sehr spät. Du übernachtest doch hoffentlich bei uns, oder?« Lydias Stimme klang müde. Man merkte ihr die Sorge um ihre Tochter deutlich an. »Ja, das hatte ich eigentlich mit Flora so abgesprochen. Wir wollten morgen doch gemeinsam frühstücken«, antwortete Liv und fragte sich, was nach dem nächtlichen Vorfall daraus wohl werden würde. »Gut, ich habe im Wohnzimmer das Sofa für dich hergerichtet. Ruh dich ein wenig aus. Wir werden hier bei Flora bleiben«, sagte Lydia. »Seid ihr sicher?«, fragte Liv. Es musste mittlerweile fast 2 Uhr nachts gewesen sein. Sie war sehr müde und froh über das Angebot, hatte aber auch ein schlechtes Gewissen, die beiden jetzt alleine zu lassen. »Um uns brauchst du dir keine Sorgen machen«, lächelte Violetta, als hätte sie Livs Gedanken erraten. Etwas irritiert darüber, machte Liv es sich schließlich auf dem Sofa bequem. Lydia hatte sich wirklich Mühe gegeben, es ihr gemütlich zu machen. Das Kissen duftete nach Lavendel und die flauschige Decke schmiegte sich warm und weich an sie. Noch einmal ließ Liv den Abend in Gedankenrevue passieren. Auf einmal fiel ihr auch wieder ein, was Violetta an Floras Bett gesagt hatte und was Liv in all der Aufregung wieder verdrängt hatte. Dass Flora eine turbulente Zeit bevorstünde und irgendetwas von inneren Dämonen, denen Flora sich stellen müsste, bevor sie bereit sei, ihr neues Leben anzutreten. Violetta hatte von einer Übergangsphase gesprochen, während der Flora besonders verletzlich sei, und davon, dass sie sich beim Wachehalten abwechseln sollten. Was hatte das nur alles zu bedeuten? Schwebte Flora etwa in Gefahr? Doch auf diesen Gedanken konnte sich Liv nicht mehr konzentrieren. Der Lavendelgeruch hatte sie so müde gemacht, dass sie in einen tiefen und traumlosen Schlaf fiel. Ich fühlte mich leicht und unbeschwert, während ich die Allee entlang lief. Beim Spazieren hatte ich schon immer gut nachdenken können, und so ging es mir nun auch. Mein Leben war in den letzten Wochen völlig auf den Kopf gestellt worden. Mein Abitur lag erst wenige Monate zurück, die Schulzeit fühlte sich aber schon jetzt sehr weit weg an. Der Sommer war von dem Tod meiner Oma überschattet worden, und auch wenn wir in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel Kontakt gehabt hatten wie früher, war sie doch eine meiner engsten Bezugspersonen gewesen. Ihr Tod setzte mir noch immer sehr zu. An manchen Tagen konnte ich überhaupt nicht glauben, dass sie nicht mehr da war. Einen Brief von ihr zu bekommen und ihr jetzt hier auf der Allee noch einmal zu begegnen, war zwar irgendwie tröstlich, die Umstände verstörten mich aber auch und machten mir mehr Angst, als dass ich mir eingestehen wollte. Das vertraute Bild, das ich von meiner Großmutter hatte, als die schrullige, korpulente Frau mit den weißen Haaren, die ständig versuchte, ihre Mitmenschen mit ihren unverständlichen Sprüchen zu belehren, wurde nun von der Tatsache überschattet, dass sie eine Hexe gewesen sein soll. Und ihre letzte Tat hatte darin bestanden, mir mitzuteilen, dass auch ich eine Hexe bin. Hätte sie mir das denn wirklich nicht früher sagen können? Die Vorwürfe gegenüber meiner Großmutter, die ich in letzter Zeit schon häufiger verspürt hatte, kamen jetzt wieder hoch. Letztes Mal hatte Violetta mich besänftigt und gesagt, Hedwig habe es nur gut mit mir gemeint und ich sei noch nicht bereit für die ganze Wahrheit. Aber bereit für den ganzen Mist mit der Annahme meiner Macht war ich schon, oder wie? Und auch Violetta war mir keine Hilfe gewesen. Dabei hatte sie doch selbst gesagt, dass Hedwig ihr damals auch geholfen hatte. Ich spürte den Zorn in mir aufsteigen. Die Trauer, die ich eben noch über Hedwigs Tod verspürt hatte, verwandelte sich jetzt in Wut darüber, dass die beiden mich hier alleine ließen. Das machte doch alles keinen Sinn. Meine Großmutter hatte so viele Gelegenheiten gehabt, mir irgendeinen Hinweis darauf zu geben, was auf mich zukommen würde. So viele Sommer hatte ich in ihrem kleinen Häuschen verbracht. So viele Geschichten hatte sie mir vorgelesen und Lieder vorgesungen. Auch als ich eigentlich schon längst zu alt dafür war. So oft hatte ich ihr bei der Gartenarbeit geholfen und war mit einem ihrer berühmten Hefezöpfe belohnt worden. So viele Gelegenheiten und nie auch nur ein Wort über Magie oder Hexen. Höchstens vielleicht über die Wirkung von Heilkräutern, wenn sie mir einen Kräutertee gegen Bauchschmerzen zubereitete oder meinen verspannten Nacken mit schmerzlinderndem Lavendelöl massierte. Aber das zählt ja wohl nicht. Im Frühjahr hatte ich ihr noch von meinen Plänen erzählt, nach dem Abitur zum Studieren in eine andere Stadt zu ziehen. Und sie hatte gesagt, das sei eine gute Idee. Dabei hatte sie doch anscheinend gewusst, dass ich mein Leben an meinem 19. Geburtstag grundlegend ändern würde. Ob mein Umzug jetzt überhaupt noch stattfinden konnte? Ich merkte, wie sich die Hände zu Fäusten ballten und sich alles in mir gegen diese Situation sträubte. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut, mit dem Studium einen neuen Abschnitt zu beginnen. Ich wollte ein ganz normales Studentenleben führen und vor allem wollte ich keine Hexe sein, was auch immer das jetzt bedeuten sollte. Ich sehnte mich auf einmal sehr nach zu Hause. Heute war mein Geburtstag und ich wollte ihn mit meiner Mutter und Liv gebührend feiern, so wie jedes Jahr. Stattdessen war ich hier, auf dieser komischen Allee, und wusste noch nicht einmal, was ich hier eigentlich sollte. Ich hob den Kopf und stellte fest, dass ich meine Umgebung unmerklich verändert hatte. In Gedanken versunken war ich immer schneller gelaufen, ohne auf den Weg zu achten. Die Allee war jetzt viel schmaler, die Bäume am Wegesrand standen dicht beieinander und blühten auch nicht mehr. Im Gegenteil, sie waren sogar fast kahl und trugen nur noch vereinzelte Blätter. Die Äste waren nach oben hin ineinander verschränkt, sodass nur wenig grünliches Licht durch sie hindurchfiel. Die vermoosten Wurzeln machten den Weg holprig. Mehrmals stolperte ich und fiel fast hin. Vereinzelte Nebelschwaden zogen zwischen den Bäumen hindurch und die eben noch offene sommerliche Allee wirkte jetzt wie ein düsterer Tunnel, der sich immer weiter zusammenzog. Verunsichert blieb ich stehen. Bisher war mir das alles so vorgekommen wie ein verrückter Traum, aber jetzt würde ich gerne aufwachen und wieder zu Hause in meinem Bett liegen. Doch eine innere Stimme sagt mir, dass das nicht so einfach funktionieren würde. Das hier fühlt sich anders an als ein Traum. Realer. Trotzdem kniff ich mich einmal fest in den Arm und zuckte vor Schmerz zusammen. Nein, das konnte kein Traum sein. Ich begann zu rennen. Wenn das wirklich kein Traum war, wie sollte ich dann wieder nach Hause finden? Hier musste es doch irgendwo einen Ausgang geben. Als Liv am nächsten Morgen aufwachte, fielen ihr sofort wieder die Geschehnisse der letzten Nacht ein. Die Ereignisse erschienen ihr nur bei Tageslicht unvorstellbar und surreal. War Flora wirklich in Ohnmacht gefallen? Und wer war diese Violette eigentlich? Und warum tauchte sie auf einmal in Floras Hinterhof auf? In der Nacht war sie zwar verwundert über das seltsame Auftreten der Frau gewesen, aber wirklich hinterfragt hatte sie es nicht. Aber vielleicht war das ja auch nur alles ein Traum gewesen. Noch etwas verschlafen schlich sie leise auf nackten Füßen in Floras Zimmer. Ihre Freundin lag noch immer in genau der gleichen Position im Bett, wie ihre Mutter und Liv sie in der Nacht abgelegt hatten. Nur ihre Hände schienen etwas verkrampfter und der friedliche Gesichtsausdruck war einer angespannten Mimik gewichen. Kleine Schweißperlen standen auf Floras Oberlippe und das eigentlich mittig platzierte Ginkgoblatt war etwas nach links verrutscht. Nova lag eingerollt am Fußende des Bettes und hatte den Blick fest auf Floras Gesicht gerichtet. Also doch kein Traum. Besorgt blickte Liv zu Violetta. die auf Floras Schreibtisch am Fenster saß und durch einen Spalt zwischen den Vorhängen auf die Straße blickte. Sie schien Liv überhaupt nicht zu bemerken. Liv hatte so viele Fragen, dass sie überhaupt nicht wusste, womit sie beginnen sollte. »Wo ist Lydia?«, stellte sie schließlich die banalste Frage zuerst. Violetta zuckte leicht zusammen, bevor sie den Kopf drehte und Liv anlächelte. »Oh, Liv, guten Morgen«, sagte sie mit ihrer warmen Stimme. »Ich habe Lydia ins Bett geschickt. Sie hat dringend etwas Schlaf benötigt. Im Moment können wir Flora sowieso nicht helfen«, seufzte sie mit einem Blick auf das schlafende Mädchen. Sie stand auf und richtete das Gingoblatt auf Floras Stirn wieder mittig aus. Einen Moment lang hielt sie ihre Hand über Floras Stirn und kurz sah es so aus, als würde ihr Blick in weite Ferne schweifen. Ganz plötzlich zog sie ihre Hand zurück und ging zu ihrer großen Ledertasche, die an Floras Schreibtisch lehnte. »Ich hoffe, Flora schafft es. Sie sollte dort nicht alleine sein«, murmelte Violetta so leise, dass Liv es fast nicht verstanden hätte.
»Schafft was?«, fragte Liv.
»Und wieso alleine sein? Wir sind doch hier!«
Sie verstand überhaupt nichts mehr. Das Einzige, was sie davon abhielt, Violetta anzuschreien, war, dass sie die zierliche Frau mochte. Sie löste in ihr ein Gefühl von Ruhe und Zuversicht aus.
Aber diese ganze Situation kam mir jetzt doch etwas seltsam vor. Woher kannte Violetta Flora denn überhaupt? Violetta hatte nur gesagt, sie sei eine Freundin von Floras Großmutter. Aber Flora hatte noch nie von einer Frau mit fliederfarbenen Haaren gesprochen. Und auch Flora selber war in letzter Zeit anders gewesen als sonst. Seit der Testamentsverlesung hatte sie irgendwie abweisend gewirkt. »Warum hat sie nicht mit mir darüber gesprochen?«, dachte Liv. »Immerhin bin ich doch ihre beste Freundin.«
»Liv?«
Violetta schaute sie etwas amüsiert an. »Oh, was?«, fragte Liv irritiert. »Ich hatte dich gebeten, mir das Feuerzeug aus dem Regal neben dir zu geben«, wiederholte Violetta sanft. Sie hielt ein weiteres Bündel getrockneter Kräuter in der Hand, die sie anscheinend gerade aus ihrer Tasche geholt hatte. »Sollten wir nicht lieber einen Krankenwagen rufen oder zumindest einen Arzt nach Hilfe fragen, wenn es Flora nicht gut geht?« Livs Stimme zitterte jetzt ein wenig. Mitfühlend sah Violetta Liv an. Sie machte einen Schritt auf sie zu und legte ihr die Hand auf den Arm. Ein warmes Gefühl durchströmte Liv. Kein Arzt kann Flora gerade helfen. Sie muss lernen, sich selbst zu helfen. Das kann seine Zeit dauern und auch sehr schmerzhaft sein. Liv warf einen schnellen Blick auf Floras Hände, die sich in die Bettdecke krallten. »Ich weiß, es ist schwer für dich, deine Freundin so zu sehen«, fuhr Violetta fort. »Aber das Einzige, was wir tun können, ist, sie von dieser Seite aus so gut es geht zu unterstützen.« Violetta nahm das Feuerzeug und zündete die Kräuter an, die sie in der Hand hielt. Kleine Rauchschwaden stiegen auf und mit ihnen ein schwerer, warmer Geruch. Diese Mischung aus Myrrhe, Zeder und Angelikawurzel wirkt erdend und harmonisierend. »Das sollte ihr zu neuer Zuversicht, Klarheit und innerer Stärke verhelfen«, sagte Violetta beschwörend, während sie in kreisförmigen Bewegungen die Kräuter schwenkte, sodass sich der Rauch im ganzen Zimmer verteilte. Liv fühlte sich benebelt, als sie den Kräuterdampf einatmete. Für einen kurzen Moment schloss sie die Augen. All ihre Fragen und ihr Misstrauen gegenüber Violetta schienen sich in Luft aufgelöst zu haben. Es war doch offensichtlich, dass diese Frau nur das Beste für Flora wollte. Sie wusste als Einzige, was mit Flora gerade passiert und was jetzt zu tun war. Ein forderndes Maunzen riss Liv aus ihren Gedanken. Nova hatte sich am Bettende aufgestellt und blickte sie an. »Oh je, du vermisst bestimmt schon dein Frühstück«, sagte Liv und strich der Katze über den Kopf. Sofort sprang Nova vom Bett und lief vor in Richtung Küche. Als Liv sich umdrehte, um ihr zu folgen, stand Floras Mutter in der Zimmertür. Sie sah blass aus und rieb sich den Schlaf aus den Augen. »Wie geht es ihr?«, fragte sie und setzte sich neben ihre Tochter auf die Bettkante. Liebevoll legte sie Flora die Hand auf die Stirn. »Sie hat ja Fieber«, rief sie und blickte erschrocken zu Violetta. »Flora macht gerade einiges durch.« Violetta kniete sich neben Lydia und strich ihr die Haare aus dem Gesicht, als sei sie ein kleines Mädchen. »Ich weiß, dass es schwierig ist, etwas zu akzeptieren, das man nicht versteht. Aber ihr müsst mir hier vertrauen. Es geht um Floras Sicherheit.« So eindringlich hatte Violetta noch nie mit ihnen gesprochen. Für Liv stand außer Frage, dass Violetta wusste, was zu tun war, und auch Lydia schien Vertrauen in sie zu haben. »Okay«, nickte sie schweren Herzens. »Wenn Hedwig dir vertraut hat, dann sollte ich das wohl auch tun.« Da steckte Nova den Kopf wieder durch die Tür. Ihr empörtes Maunzen darüber, dass ihr niemand in die Küche gefolgt war, zauberte sogar Lydia ein kleines Lächeln auf die Lippen. »Ich komme ja schon.« In der Tür drehte sich Floras Mutter noch einmal um. »Dann kann ich uns auch direkt einen Kaffee kochen, den können wir, glaube ich, alle gut gebrauchen«, sagte sie mit einem Blick in Livs noch immer sehr verschlafenes Gesicht. Nur Violetta sah völlig unverändert aus. Dabei war sie doch anscheinend die ganze Nacht wach gewesen. »Was war eigentlich in diesem Tee letzte Nacht, Violetta?«, fragte Lydia noch. »Ich habe so tief geschlafen wie schon lange nicht mehr.« Dann drehte sie sich um und folgte der drängelnden Nova in die Küche. Ich rannte und rannte. Panik hatte mich ergriffen und verstärkte meinen Tunnelblick. Immer weiter und weiter folgte ich den Windungen der verschlungenen Allee, ohne nach rechts und links zu blicken. Kurz hatte ich überlegt, umzudrehen und in die andere Richtung zu laufen, doch dafür war es jetzt zu spät. Die Bäume am Wegesrand schienen immer näher zu rücken, doch ich achtete nicht auf die Äste, die meine Beine zerkratzten und mir ins Gesicht schlugen. Ich hatte nur Augen für das grünliche Licht, das den Wegesabschnitt vor mir schwach beleuchtete. Die Allee war nun so schmal, dass ich meinte, von den Bäumen erdrückt zu werden und keine Luft mehr zu bekommen. Das Blut rauschte in meinen Ohren, als ich wie im Fieberwahn meinte, die Stimme meiner Mutter zu hören. Abgelenkt verlor ich für einen kurzen Moment die Aufmerksamkeit für den Weg vor mir. Mein ganzer Körper schmerzte und fühlte sich gleichzeitig merkwürdig taub an, als mich plötzlich eine besonders hochstehende Wurzel zu Fall brachte. Die Wucht des Aufpralls drückte die noch verbliebene Luft aus meinen Lungen und für einen Moment dachte ich, ich würde ersticken. Wie ein Fisch auf dem Trockenen riss ich japsend den Mund auf und die Sekunden, bis ich schließlich doch wieder einatmen konnte, kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Verstört atmete ich ein paar Mal tief durch. Da fiel mir der Geruch auf, der auf einmal in der Luft hing. Er kam mir seltsam bekannt vor. Mein panisches Gehirn brauchte noch einige Momente, um den Weg in eine mir weit weg erscheinende Welt zu finden. Der schwere, etwas muffige Geruch erinnerte mich an Violettas Kräuterladen. Und obwohl ich nicht gerade gut auf die Hexe zu sprechen war, die mir einfach nicht weitergeholfen hatte, sog ich gierig den tröstlichen Geruch ein, das einzige Vertraute in dieser fremden, bedrohlichen Umgebung. Langsam merkte ich, wie das Gefühl in meinen tauben Körper zurückfloss. Ich spürte die kalte, feuchte Erde an meinen Händen und fand die Kraft, mich langsam hochzudrücken. Auf den Knien hob ich den Kopf und schaute mich um. Die verschlungene Allee lag schmal und dunkel vor mir. Als ob die Zeit für einen Moment meines Falls stehen geblieben wäre, lag der Weg in völliger Stille. Kein Lüftchen rührte sich, die dürren Äste der Bäume hingen bewegungslos in der Luft. Vorsichtig richtete ich mich auf. Ich traute dieser Ruhe nicht, und als ich langsam einen Schritt nach vorne machte, löste sich das einzige Blatt, das an einem Ast ein paar Schritte von mir über der Allee hing. Während ich noch beobachtete, wie das vertrocknete Blatt langsam in Richtung Boden segelte, zog ein starker Wind auf und trug es weiter von mir fort, die Allee hinunter. Erschrocken stellte ich fest, dass sich der Wind auf der eben noch völlig stillen Allee in Sekundenschnelle zu einem Sturm entwickelte, der die Bäume erbeben ließ. Die Äste knackten bedrohlich und verbogen sich bizarr. Ich wusste, dass ich hier nicht bleiben durfte und begann wieder zu laufen. Rennend folgte ich dem weggewehten Blatt. Trotz des Sturms hatte sich meine Panik nach dem Sturz etwas gelegt und ich achtete mit mehr Bedacht auf den Weg. Trotzdem meinte ich, aus dem Augenwinkeln sehen zu können, wie sich die Wurzeln der Bäume am Boden bewegten und wie Schlangen meinen Schritten folgten. »Einfach weiterlaufen, dreh dich jetzt bloß nicht um«, versuchte ich mir gut zuzureden. Ich hatte mich schon fast damit abgefunden, dass die verschlungene Allee endlos war und ich wohl niemals einen Ausweg finden würde, als ich hinter einer Biegung auf einmal eine kleine Lichtung mit einem alten, heruntergekommenen Haus erspähte. Und obwohl das Haus alles andere als vertrauenserweckend aussah, war mir in diesem Moment alles lieber, als auch nur einen Augenblick länger auf der schrecklich langen Allee verbringen zu müssen. Also hechtete ich die Stufen bis zur Eingangstür hoch und stellte erleichtert fest, dass diese unverschlossen war. Schnell schlüpfte ich hinein und zog die Türe hinter mir zu. Mit mir war ein Windschwall hineingezogen, der nun aber schnell verebbte und mich in völliger Stille zurückließ. Ich befand mich in einer großzügigen Eingangshalle. Von außen hatte das Haus zwar alt, aber einfach und schlicht ausgesehen, doch von innen wirkte es wie ein herrschaftlicher Landsitz. Die Wände waren mit einer Holzvertäfelung verziert und eine breite Treppe wand sich in den ersten Stock. Neben dem reich verzierten steinernen Treppengeländer befand sich auf der untersten Stufe die Skulptur einer Frau, die wie eine griechische Göttin aussah. Doch so prunkvoll die Eingangshalle auch sein mochte, so war sie doch auch heruntergekommen und verwahrlost. Überall lag eine dicke Schicht Staub und jede Ecke war von dichten Spinnweben überzogen. Die großen Fenster waren so verschmutzt, dass nur wenig Licht von draußen reinfiel. »Hallo Flora, ich habe dich schon erwartet.« Ich zuckte zusammen und drehte mich zu der Stimme. Die griechische Göttin hatte sich erhoben und lächelte mich an. »Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Normalerweise lassen wir unausgebildete Junghexen nicht auf der Allee alleine. Aber die Zeiten sind unruhig. Uns blieb keine andere Wahl.« Mit einem Blick auf meine zerkratzten Arme und Beine fügte sie hinzu. »Hedwig hatte recht, du bist stark. Aber jetzt brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Hier bist du sicher.« Vor Erleichterung stiegen mir fast die Tränen in die Augen. Die Frau hatte die gleiche warme und positive Ausstrahlung wie meine Großmutter und Violetta. Auch wenn sie mit ihrem langen, weißen Gewand, den goldenen Armreifen und den dunklen, langen Locken aussah, als entstammte sie einer anderen Welt. Ihr Gesicht erschien mir alterslos. Ihre Haut war glatt und jung, aber ihre Augen wirkten alt und weise. Ich wusste instinktiv, dass ich ihr vertrauen konnte. Sie nahm meine Hand und führte mich zur Treppe. In einem der großen Fenster sah ich mein Spiegelbild. Dreckverschmiert und mit tiefen Ringen unter den Augen erkannte ich mein Gesicht kaum wieder. Liv saß am Bett ihrer Freundin. Floras Mutter hatte zwei Stühle aus der Küche geholt, um für sie alle eine Sitzgelegenheit in Floras kleinem Zimmer zu schaffen. Auch Nova hatte ihren Platz am Fußende des Bettes wieder eingenommen, als wollte sie sich an der Wache der drei Frauen beteiligen. Der heiße Kaffee weckte spürbar die Lebensgeister in Liv und auch Floras Mutter hatte wieder ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Nur Violetta hatte ihre Tasse kaum angerührt. Konzentriert blickte sie wieder durch den Spalt zwischen den Vorhängen, durch den das morgendliche Sonnenlicht fiel. Lydias Vorschlag, die Vorhänge zu öffnen und etwas Licht ins Zimmer zu lassen, hatte Violetta entschieden abgelehnt. Die vorher so souveräne Frau wirkte auf Liv nun irgendwie unruhig. Immer wieder ließ sie ihren Blick die Straße entlang schweifen. Sie beteiligte sich auch nicht an dem oberflächlichen Gespräch, das Liv und Lydia führten, um der erdrückenden Stille zu entgehen. Letztendlich erschien jedes Thema banal gegenüber der Tatsache, dass Flora reglos vor ihnen lag. Ihr Gesicht wirkte schmal und blass zwischen ihren silberblonden Haaren. Zwischendurch war es so schmerzverzerrt gewesen, dass Liv den Anblick kaum hatte ertragen können. Jetzt schien sie sich wieder etwas beruhigt zu haben, doch der Schweiß glänzte noch immer auf ihrer Stirn. Nach und nach verstummte nun auch das Gespräch mit Floras Mutter. Liv hatte weder Ablenkung noch Trost darin gefunden und die Stille gab ihr nun Zeit, ihren eigenen Gedanken nachzugehen. Es ließ sie einfach nicht los, dass Flora sich in der letzten Zeit so seltsam verhalten hatte. Sie schien keinerlei Vorfreude auf ihren 19. Geburtstag gehabt zu haben Und selbst gestern Abend, als sie in ihren Geburtstag reinfeierten, hatte sie bedrückt gewirkt und sich kaum am Gespräch beteiligt. Liv hatte dieses abwesende Verhalten zunächst auf den Tod von Floras Großmutter geschoben. Immerhin hatten die beiden sich sehr nahe gestanden. Doch nach den Ereignissen der letzten Nacht fragte sie sich, ob nicht doch mehr dahinter steckte. Da war ja auch noch der Brief, den Flora bei der Testamentsverlesung von ihrer Oma bekommen hatte. Liv konnte sich nicht mehr genau an den Inhalt erinnern, aber es ging auf jeden Fall um Floras 19. Geburtstag und um irgendeine besondere Macht. Ein leichter Groll regte sich in Liv, als sie daran dachte, dass Flora sich ihr nicht anvertraut hatte. Sofort bekam sie ein schlechtes Gewissen. Flora ging es schlecht und sie machte sich solche Gedanken, anstatt darauf zu vertrauen, dass ihre Freundin ihr schon alles erklären würde, wenn es soweit war. Plötzlich zerriss ein unterdrückter Aufschrei die Stille. Erschrocken blickte Liv zum Fenster. Violetta war aufgesprungen, sie schien auf der Straße etwas entdeckt zu haben.
»Sie haben uns gefunden«, flüsterte sie ungläubig.
Liv eilte, dicht gefolgt von Floras Mutter, zum Fenster und folgte Violettas entsetztem Blick. Doch sie konnte nichts Bestimmtes entdecken. Die Straße war komplett leer, bis auf drei große schwarze Vögel, die gerade auf dem Dach gegenüber landeten. Während wir die breiten Stufen der gewundenen Treppe hinaufstiegen, stellte sich die griechische Göttin als Agatha vor. »Und eine griechische Göttin bin ich übrigens auch nicht«, fügte sie schmunzelnd hinzu. Ich fühlte mich ertappt. Natürlich konnte auch sie meine Gedanken lesen. Im ersten Stock angekommen, führte mich Agatha den langen Flur entlang und schließlich in eines der Zimmer im Ostflügel des Hauses. Das große Zimmer war hell erleuchtet. Nach dem dunklen Flur mussten sich meine Augen erst an das gleißende Licht gewöhnen, bevor ich mich staunend umsehen konnte. Im Gegensatz zum heruntergekommenen Rest des Hauses wirkte der Raum zwar etwas chaotisch, aber gemütlich und einladend. An den Wänden und von der Decke hingen riesige Pflanzen und das ganze Zimmer war voll mit Kuriositäten aus aller Welt. Orientalische Lampen und Wandteppiche, alte Vasen, langgezogene Skulpturen und Masken aus Holz, hunderte von Büchern, die sich an den Wänden zu hohen Türmen stapelten. Neben der Tür stand ein großes Terrarium mit Pflanzen, die ich noch nie gesehen hatte. In allen Formen und Farben wandten sie sich ineinander. Ja, sie schienen sich tatsächlich zu bewegen. Wow, entfuhr es mir. Hier gab es so viel zu entdecken und am liebsten hätte ich mir jede Kleinigkeit genau angeschaut. In der hintersten Ecke des Zimmers erspähte ich einen wuchtigen Schreibtisch aus dunklem Holz. Er war über und über mit kleinen Tiegeln, getrockneten Kräutern und stapelweise Pergament beladen. Mitten auf dem Schreibtisch saß eine graue Katze auf einem großen schwarzen Buch. Sie schien mich zu beobachten. »Willkommen in meinem Büro«, zwinkerte Agatha mir zu. Sie ging zielstrebig zu einem orientalischen Teppich, der vor dem großen Schreibtisch lag. »Flora, ich weiß, das hier ist alles neu für dich. Leider bleibt uns nur wenig Zeit. Die Welt da draußen ist unruhig geworden. Umso wichtiger ist es, dass du einige grundlegende Dinge verstehst.« Agatha sah mich eindringlich an. So lange hatte ich auf Antworten gewartet, doch jetzt fürchtete ich mich auch vor dem, was Agatha mir mitteilen würde. »Es besteht kein Grund zur Angst, wenn du dir das, was ich dir nun erzähle, zu Herzen nimmst«, sagte sie ruhig. »Du hast dich sicherlich gefragt, was es überhaupt bedeutet, eine Hexe zu sein. Was Hexen machen, was ihre Rolle in der Welt ist.« Sie kam mir immer näher. Als ich neben ihr stand, zog sie den Teppich zur Seite und enthüllte ein großes, in den Boden eingelassenes Pentagramm. Zwischen den Holzdielen schimmerte der fünfzackige Stern schwach, der aus massiver Bronze zu sein schien. Mit den Augen folgte ich der durchgängigen Linie in alle fünf Zacken, bis ich wieder am Ausgangspunkt ankam. Ungläubig hob ich den Blick. »Keine Sorge«, sagte Agatha schnell. »Wir beschwören hier keine Dämonen oder was man auch sonst so aus den Geschichten kennt. Das Pentagramm verdeutlicht nur sehr gut, wie die Kräfte dieser Welt verteilt sind.« Sie ging zu der Spitze rechts oben am Stern. Jede Ecke des Pentagramms steht für ein Element. Wasser, Feuer, Erde und Luft, erklärte sie, während sie langsam den Stern umrundete und an jeder Spitze kurz stehen blieb. Agatha stand mir jetzt gegenüber, an der Spitze, die nach oben zeigte. Die letzte Ecke, sagte Agatha mit eindringlicher Stimme, steht für den Geist. Ich sog scharf die Luft ein. Was sollte das denn jetzt schon wieder bedeuten? Natürlich kannte ich die vier Elemente und auch so ein Pentagramm hatte ich in Filmen schon einmal gesehen. Ich hatte es aber immer für etwas Böses, Dunkles gehalten und hier im Zimmer wirkte es so natürlich. Fast fühlte ich mich zu dem Pentagramm hingezogen und hatte den Drang, es zu berühren. Trotzdem konnte ich mir die Verbindung zu den Elementen nicht erklären. Und was sollte das mit dem Geist bedeuten? Agatha lächelte mir zu. An dieser Stelle kommen wir Hexen ins Spiel. Wir sind dafür verantwortlich, das Gleichgewicht der Kräfte stabil zu halten. Von hier aus, sie deutete noch einmal auf die Ecke, die für den Geist stand, sind wir mit allen Elementen verbunden und können auf diese zugreifen. Agatha gab mir mit der Hand zu verstehen, dass ich mich setzen sollte. Im Schneidersitz lauschte ich gebannt ihrer Stimme, während sie vor dem Pentagramm langsam auf und ab lief. Die Magie, die in uns steckt und die du letzte Nacht angenommen hast, ist ein wunderbares Geschenk, mit dem wir fantastische Dinge vollbringen können. Sie birgt aber auch eine große Verantwortung und einige Gefahren. Agathas Stimme klang jetzt sehr ernst. Das Gleichgewicht zwischen den Kräften können wir nur halten, wenn auch unser inneres Gleichgewicht stabil ist. Wir alle tragen Licht und Schatten in uns. Das ist ganz normal und sogar wichtig. Bestünden wir nur aus Licht, würden wir die Verbindung zur realen Welt verlieren. Und wenn die Schatten in uns zu groß werden, könnten sie uns verschlingen. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Keines dieser Szenarien wollte ich erleben. Die Magie wirkt als Verstärker von dem, was in uns vorgeht, fuhr Agatha fort. Dein Erlebnis auf dem Weg hierher gibt dir eine Idee davon, wie das aussehen kann. Die Allee ist nicht von sich aus freundlich oder düster und gefährlich. Sie reagiert nur auf deine Gefühle und Stimmungen. Wirf doch mal einen Blick aus dem Fenster. Ich sah Agatha mit großen Augen an. Konnte das stimmen? Das alles hatte sich so real und bedrohlich angeführt. Das konnte doch nicht aus mir selbst gekommen sein, oder? Ich stand auf und ging zu einem der zwei großen Fenster. Unter uns lag die kleine Lichtung. Von hier oben konnte ich gut erkennen, wie sich die verschlungene Allee sanft durch die umliegende Landschaft wandte. Von dem tosenden Sturm, der mich hierher verfolgt hatte, war nichts mehr zu sehen. Vereinzelte Wolken zogen über den blauen Himmel und die Bäume waren nicht mehr kahl, sondern trugen grüne Blätter. »Das ist ja unglaublich«, sagte ich, während ich zu Agatha zurückkehrte. Normalerweise gehört es zur Grundausbildung einer Junghexe, dass sie ihr inneres Licht und ihre Schatten erkundet und lernt, mit ihnen umzugehen, sagte sie, als ich mich wieder vor das Pentagramm setzte. Darauf müssen wir heute leider verzichten, denn die Zeit drängt. Du musst aber wissen, dass man deine Schatten auch gegen dich verwenden kann, wenn du sie nicht unter Kontrolle hast. Es ist nicht ganz einfach, sich dagegen zu wehren, wenn man mit seinen Schatten noch nicht vertraut ist. Aber auch du kannst dein inneres Gleichgewicht und damit deine Macht kontrollieren. Mir schwirrte der Kopf. Ich hatte weder eine Ahnung, was meine eigenen Schatten sein könnten, noch konnte ich mir vorstellen, was mein inneres Gleichgewicht mit den Elementen zu tun haben sollte. Ich hatte so sehr auf Antworten gehofft, die mir endlich Klarheit über die neue Wendung meines Lebens geben würden. Aber das hier brachte alles nur noch mehr durcheinander. Plötzlich stand Agatha vor mir. Sie setzte sich zu mir auf den Boden und nahm meine Hände. Bevor ich dich zurückschicke, möchte ich noch eine Übung mit dir machen, die dir dabei helfen wird, in dein inneres Machtgleichgewicht zu finden. Violetta hatte begonnen, Vorkehrungen zu treffen. Liv staunte. Es war unglaublich, was sich alles in ihrer Ledertasche verbarg. Neben bündelweise Kräutern, kleinen Gefäßen und Edelsteinen fiel Liv auch das große schwarze Buch auf, das Violetta auf Floras Schreibtisch gelegt hatte. Es sah fast genauso aus wie das Buch auf Floras Nachtschränkchen. Liv und Floras Mutter konnten nichts weiter tun, als so weit wie möglich an die Wand zu rücken und Violetta bei ihrem Treiben zu beobachten. Liv wagte es nicht, Violetta anzusprechen oder zu fragen, was es mit den schwarzen Vögeln dort draußen auf sich hatte. Violetta wirkte so konzentriert, dass Liv sie auf keinen Fall stören wollte. Mucksmäuschenstill tauschte sie einen beunruhigten Blick mit Lydia aus, die neben ihr saß. Nur Nova schien sich von dem ganzen Treiben überhaupt nicht beeinflussen zu lassen. Sie hatte sich auf Floras Bauch gelegt und schnurrte seelenruhig vor sich hin. »Noch können sie uns nichts anhaben.« Violetta schien mit sich selbst zu sprechen, während sie sorgfältig mit einem weißen Pulver die Außenkanten des Zimmers nachzog. »Aber lange wird es nicht mehr dauern, bis auch die anderen hier eintreffen. Das Wichtigste ist, dass Flora sicher ist. Wenn sie nicht bald aufwacht, muss ich mir etwas einfallen lassen. Andererseits braucht sie so viel Zeit wie nur möglich, immerhin ist sie noch nicht ausgebildet und weiß überhaupt nicht, wie sie mit ihrer Macht umgehen soll.« Immer wieder kehrte Violetta zu den Vorhängen zurück, um die Vögel im Auge zu behalten. Schließlich bat sie Liv, »Könntest du dich bitte hier ans Fenster setzen und mir Bescheid geben, sobald sich etwas verändert? Jede Bewegung, jede noch so kleine Veränderung könnte wichtig sein.« Unsicher nahm Liv ihre neue Position am Fenster ein. Sie wusste nicht, was sie von Violettas Aufruhr halten sollte. Ging es ihr wirklich nur um die schwarzen Vögel dort drüben? Liv betrachtete die Straße. Für Ende September war das Wetter erstaunlich gut. Die Sonne hüllte die Häuser in freundliches Licht und es war noch angenehm warm draußen. Die drei Vögel saßen unverändert auf dem Dach gegenüber. In dem gleisenden Licht wirkten sie irgendwie surreal und fehl am Platz. Ein kalter Schauer lief Liv über den Rücken. Sie hatte das unbestimmte Gefühl, von den Vögeln beobachtet zu werden. Als Liv sich von dem gegenüberliegenden Dach abwandte, bemerkte sie etwas Dunkles am Horizont. Sie kniff die Augen zusammen, doch es dauerte noch einen Moment, bis sie erkennen konnte, was es war. Ein riesiger Schwarm Vögel, und er schien auf sie zuzukommen. Violetta, stammelte Liv entsetzt, während sie beobachtete, wie immer mehr schwarze Vögel auf den gegenüberliegenden Dächern landeten. Violetta hielt in ihrem hektischen Treiben inne. Ein Schauer schien sie zu durchfahren. »Sie sind hier«, sagte sie mit tonloser Stimme, ohne aus dem Fenster zu blicken. Sie ging zu Floras Bett und fasste das schlafende Mädchen bei den Schultern. »Flora, Flora, wach auf«, rief sie beschwörend. Nichts passierte. Für einen kurzen Moment meinte Liv Verzweiflung in Violettas Gesicht aufblitzen zu sehen. Doch dann wurde sie ganz ruhig. Sie atmete einmal tief durch, bevor sie sagte, »Lydia, Liv, ihr müsst hier bleiben, solange Flora noch nicht aufwacht. Ich habe einen Schutzkreis gezogen.« Sie deutete auf das weiße Pulver, das gemischt mit verschiedensten Kräutern entlang den Zimmerwänden verteilt war. »Das sollte sie davon abhalten, hier einzudringen. Darauf können wir uns aber leider nicht verlassen. Ich werde runtergehen müssen.« »Du willst jetzt rausgehen?« rief Liv erschrocken. Sie verstand zwar nicht, was dort draußen vor sich ging, aber eins wusste sie, es sah verdammt bedrohlich aus. »Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, solange ihr im Schutzkreis bleibt«, sagte Violetta ruhig. Dann warf sie sich ihren langen Umhang über, mit einem letzten Blick auf die schlafende Flora trat sie aus dem Schutzkreis und verschwand in den Flur. Liv war entsetzt, dass die einzige Person, die zu wissen schien, was hier vor sich ging, sie jetzt verließ. Lydia stürzte zu ihr ans Fenster. Die Dächer waren mittlerweile voll mit schwarzen Vögeln und es kam Liv so vor, als wären sie von Dunkelheit umzingelt. Da trat Violetta aus dem Hauseingang. Ihre Haare schimmerten fliederfarben im Sonnenlicht. Von hier oben wirkte sie klein und zerbrechlich. Liv bemerkte, wie Lydia ihre Hand ergriffen hatte. Die Spannung war kaum auszuhalten, während draußen für einen kurzen Moment alles stillzustehen schien. Dann erhob Violetta die Arme und malte mit ihren Händen seltsame Formen und Zeichen in die Luft. Nach und nach erhoben sich die Vögel und stiegen in den Himmel. Sie blieben dicht zusammen und standen schließlich wie eine dunkle Wolke über Violetta. Ich spürte ein leichtes Kribbeln dort, wo Agatha meine Hände hielt. Wir saßen im Schneidersitz voreinander und hielten die Augen geschlossen. Langsam wanderte das Kribbeln in meinen Armen hinauf. Es fühlte sich aufregend an, fremd und doch vertraut. Warm und sanft, aber gleichzeitig versetzte es meinen ganzen Körper in Spannung. Immer weiter breitete sich das Kribbeln in mir aus. Es floss durch meine Schultern, in meinen Kopf, durch meine Brust, in den Bauch und anschließend in die Beine und Füße. Mein Körper schien zu vibrieren, unglaubliche Glücksgefühle waberten durch mich hindurch und es fühlte sich an, als würden Agatha und ich ein paar Zentimeter über den Boden schweben. Schwerelos. War das Magie? War das meine Macht? Obwohl ich die Augen geschlossen hielt, meinte ich zu fühlen, wie ein Licht von innen durch meinen Körper hindurch schien. Das Kribbeln verdichtete sich nun und drückte von innen gegen meine Haut. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, sowas hatte ich noch nie erlebt und ich wünschte, es würde für immer anhalten. Du kannst diese Energie in deinem Körper einsetzen, wie du möchtest, hörte ich Agathas Stimme in meinem Kopf. Wenn du dich konzentrierst, kannst du sie in deinem Inneren zusammenziehen oder freilassen. Du kannst sie in deine Hand schicken oder in deinen großen Zeh. Das Kribbeln schien Agathas Stimme zu folgen. Wenn du sie unter deine Hautoberfläche schickst, wirkt sie wie eine schützende Barriere. Solange du die Barriere intakt und stabil hältst, kann sie niemand durchdringen. Auch ich nicht. Wie vorhin schien das Kribbeln unter meiner Haut sich zu verdichten. Agatha fuhr fort. Ich führe dich jetzt ins Zentrum deiner Macht, zu dem Ort, wo Licht und Schatten aufeinandertreffen und den du unbedingt schützen musst, solltest du angegriffen werden. Ich möchte, dass du währenddessen versuchst, deine Barriere aufrechtzuerhalten. Mein Bewusstsein trennte sich nun von dem Kribbeln, dem es bisher gefolgt war. Ziellos zog es durch meinen Körper, bis es zwischen meinen unteren Rippen eine Kugel entdeckte. Etwas schien mich in diese Kugel hineinzuziehen. Ein unbeschreiblicher Sog ging von ihr aus und sobald ich diesen nachgab, wurde ich in einen Strudel aus Licht und Schatten gezogen. Grelle Blitze blendeten mich und mein Körper erbebte. Alles drehte sich schneller und immer schneller. Ich hatte das Gefühl, durch die Luft zu fliegen, bis schließlich nur noch eine sanfte Vibration in meinem Körper zurückblieb. Mein Bauch schien immer noch leicht zu vibrieren. Es hörte sich an wie ein tiefes Schnurren. Ich schlug die Augen auf und blickte in die entsetzten Gesichter von meiner Mutter und Liv. »Flora, Flora, geht es dir gut?« rief meine Mutter. Tränen liefen ihr über die Wangen. Ich brauchte noch einen Moment, um mich zu orientieren. Ich lag wieder in meinem Bett. Auf meinem Bauch lag Nova und schnurrte genüsslich vor sich hin. Mir war ganz schwindelig und ich meinte noch immer ein leichtes Kribbeln in meinem Körper zu spüren. »Nun sag schon, was los ist, Flora. Ist alles in Ordnung?« Liv sah ebenso besorgt aus wie meine Mutter. »Mir geht es gut«, beeilte ich mich, die beiden zu beruhigen. »Wirklich, es ist alles in Ordnung.« »Oh, Flora«, schluchzte meine Mutter auf, »ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht.« Meine Mutter nahm mich in den Arm und jetzt spürte ich auch, wie erleichtert ich darüber war, wieder zu Hause zu sein. Als sich meine Mutter schließlich von mir löste und sich die Tränen von den Wangen wischte, sagte sie, »ich weiß wirklich nicht, was wir ohne Violetta gemacht hätten.« »Moment mal, Violetta?« Ich runzelte die Stirn. »Es ist viel passiert«, sagte Liv, und erst jetzt fiel mir das helle Sonnenlicht auf, das trotz der Vorhänge ins Zimmer drang. Als ich draußen im Hinterhof ohnmächtig geworden war, war es Mitternacht gewesen, doch jetzt schien es mitten am Tag zu sein. Ich konnte meiner Mutter und Liv ansehen, wie erleichtert sie über mein Erwachen waren, aber irgendetwas schien sie noch immer zu bedrücken. Liv rückte meinen Stuhl zu mir ans Bett und nahm meine Hand. »Violetta war bei dir im Hinterhof, als du ohnmächtig wurdest«, begann sie. Und während sie mir alles erzählte, saß meine Mutter neben mir auf der Bettkante und streichelte meinen Kopf. Immer wieder musste ich Liv unterbrechen, weil ich nicht glauben konnte, was hier alles passiert war, während ich mich auf der verschlungenen Allee befunden hatte. Mein schlechtes Gewissen gegenüber Violetta wurde immer größer. In Gedanken hatte ich ihr so viele Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, dass sie mir nicht geholfen hatte. Und jetzt stellte sich heraus, dass sie die ganze Zeit über hier an meiner Seite gewesen war. Ungläubig betrachtete ich auch den Schutzkreis und die vielen Kräuter, die überall im Raum verteilt waren. So erinnerte mich mein kleines Zimmer schon fast ein bisschen an das gemütlich-chaotische Büro von Agatha. Und wo ist Violetta jetzt? Fragte ich schließlich. Liv und meine Mutter sahen sich beunruhigt an. Sie ist verschwunden, antwortete Liv. Und die Vögel auch.